Grüß Gott und willkommen, liebe Hörer, zu unserer Sendereihe Spiritualität, sagt Ihnen heute Monika Barget. Unser Gast in dieser Sendung ist Pater Professor Dr. Michael Schneider, Jesuit aus Frankfurt am Main, der uns heute über Romano Guardini, einen großen katholischen Theologen und Religionsphilosoph, sprechen wird. Romano Guardini wurde in Verona geboren und starb in den 60er Jahren in München. Er schrieb bekannte Werke, besonders auch über Liturgie und liturgische Bildung. Heute stellt Pater Professor Dr. Michael Schneider uns diesen großen Mann der Kirche als geistlichen Lehrer vor. Grüß Gott und willkommen, Pater Schneider. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
Grüß Gott, verehrte Hörerinnen und Hörer. Wir haben schon in Sendungen über Romano Guardini verschiedentlich gesprochen. Diesmal möchte ich Romano Guardini als geistlichen Lehrer vorstellen. Ich werde in dieser Sendung vor allen Dingen die Grundlagen seiner geistlichen Lehre entfalten, während ich in einer anderen noch die konkreten praktischen Folgerungen daraus ziehen möchte. Wichtiger als alles, was der Mensch tut und in seinem Handeln erreichen kann, ist jenes, was er ist. Wichtiger als das, was ein Mensch sagt und erklärt, ist, was er lebt. Und bleibend an einem Menschen ist nicht nur, was einer aus seinem eigenen Dasein gemacht hat, sondern was er durch den Menschensohn geworden ist. Dies alles aufgezeigt zu haben, macht das besondere Verdienst im Lebenswerk Romano Guardinis aus. Er wurde geboren 1885 und starb 1968 in München. Wenn die folgenden Ausführungen ihn mit seiner Theologie des geistlichen Lebens wie auch als einen geistlichen Lehrer herausstellen, wird dies kaum mit wenigen Grundaussagen möglich sein. Es macht ja gerade das Spezifikum eines geistlichen Meisters aus, dass er eine Weite hat, in der die vielen, welche ihn aufsuchen, Raum finden. Und er wird umso besser einen Rat zu geben wissen, wenn er dem Einzelnen in seiner Unterschiedlichkeit und Einmaligkeit gerecht wird. In diesem Sinn ist ein geistlicher Lehrer immer ein recht vielschichtiger Mensch. Dies lässt unsere Überlegung so schwierig werden, aber ebenso auch reizvoll, wenn wir nämlich Romano Guardini als einen geistlichen Lehrer und geistlichen Meister beschreiben wollen. Dass er mit Recht diesen Titel tragen darf, hat er Zeit seines Lebens bewiesen, nämlich in zahlreichen Gesprächen und Begegnungen, Vorträgen, Kursen und Exerzitien, Impulsen auf der Burg Rothenfels, mit seinen Predigten in St. Ludwig, München, wie auch in seinen Vorlesungen an der Münchner Universität. Seine Schriften und Bücher bezeugen, dass er bis heute eine Frische der Sprache behalten hat, wie sie nur wenigen Autoren seiner Zeit zugesprochen werden darf. Aus dieser Aktualität Guardinis entsteht die Frage, ob und inwiefern er als ein solcher geistlicher Lehrer noch Entscheidendes und Kostbares auch für heute zu sagen hat. Am 21. Juli 1953 schreibt Romano Guardini in einer tagebuchartigen Aufzeichnung: Am Sonntagabend eine besondere Erfahrung, dass er so ganz anders ist. Sie hat sich zum ersten Mal angedeutet, als ich fühlte, wie ganz anders das Sein der Materie ist als ihre Erscheinung. Wie muss man dann? Romano Guardini fragt sich, wie es kommt, dass er über diesen so ganz anderen Gott derart viele Bücher geschrieben hat. Warum so viele Bücher, lautet der Titel seiner Rede zum 70. Geburtstag. Die Ausführungen beginnen mit einer Begebenheit am Odeonsplatz. Er benötigt dringend ein Taxi. Unverhofft bleibt ein unbekannter Mann stehen und lädt ihn ein, in seinem Wagen Platz zu nehmen. Ich kenne ihn nicht und frage, ja wie? Wieso sind Sie hier und laden mich ein? Darauf er, Sie wissen doch, der unsichtbare Fahrplan. Was ist der unsichtbare Fahrplan im Leben Guardinis, in den über 80 Büchern und den zahllosen Aufsätzen und Predigten? Er selbst gibt die Richtung an, wo das Entscheidende im Leben eines Menschen zu suchen ist, wenn er bemerkt, dass nicht nur in der Figur des Körpers oder in der Anlage des Charakters, sondern auch im Gang des eigenen Lebens eine Sinngestalt wirksam ist. Auch in ihm waltet ein Logos, ein innerer Sinn, ein inneres Wort, das sich aber in der Regel wenigstens nicht durch Worte, sondern durch Geschehnisse ausdrückt. So ein Wort von Guardini. Es ist interessant, dass die Ausführung Romano Guardinis zum geistlichen Leben unmittelbar mit dieser Begebenheit zusammenhängen. Es gibt in unserem Leben einen unsichtbaren Fahrplan. Gestern war ich zu einer Geburtstagsfeier eingeladen und einer erzählte im Rückblick über die 8 Jahrzehnte seines Lebens, was dort alles sich ereignet hat und wie es sich fügte. Es ist eine Frage, die uns alle beschäftigt: Wofür steht mein Leben? Schließlich, was will Gott mir mit meinem Leben sagen? Und da kommt es nicht nur darauf an, dass ich das Gefühl habe, dass mein Leben sinnvoll ist, sondern ich will diesen unsichtbaren Fahrplan in meinem Leben entdecken. Das ist die große Frage geistlichen Weges. Fragt der Einzelne nach dem Ursprung und Grund seines Lebens, wird er über die Vordergründigkeiten seines Daseins und die Faktizitäten der Abläufe hinaus den tieferen Kontext zu bedenken haben, in dem alles steht und verläuft. In ihm findet alles über die Zufälligkeiten hinaus symbolhaft eine tiefere Bedeutung und Sinnhaftigkeit, aber auch seine Einzigartigkeit. Und so war es auch gestern, dass wir fragten, was sich alles gefügt hat, welche Begegnungen und welcher Inhalt sich aus all dem ergibt. Aber zu diesem Lebenskontext gehört auch ein Zeitindex. Leben als Symbol meint auch, die Zeit ereignet sich in uns. Wir wissen es, dass heute eine Deinstitutionalisierung des Lebenslaufes viele Biografien prägt. Immer weiter nach hinten verschobene Ausbildungsphasen mit Warteschleifung, Verweigerung von Familiengründungen, Familiensplittungen oder Auflösung von Familien, Abstieg in Berufskarrieren, Wechsel von Berufen, Arbeitslosigkeit, hohe Mobilität und vieles andere. Heute kann man kaum noch von einer Normalbiografie sprechen. Aber weil die Biografie des Einzelnen in unmittelbarem Zusammenhang mit seiner Zeit und Kultur steht, wundert es nicht, dass sich große Umbrüche gerade in den Lebensgeschichten der Menschen ankündigen und hier einen ersten Ausdruck finden. Es muss ein neuer Lebensstil erarbeitet werden. Dies lässt sich wie zur Veranschaulichung recht deutlich am Leben großer Theologen des letzten Jahrhunderts aufzeigen. In Berlin zerbricht dem damaligen Privatdozenten Romano Guardini in der Begegnung mit dem Kantianismus der Glaube seiner Kindheit. Seine Bekehrung wird für ihn zur Überwindung Kants und zur erneuten Hinwendung zur Kirche. Nicht anders ergeht es manchem seiner Kollegen. Der evangelische Exeget und Historiker Erik Petersen erkennt im Disput mit Adolf von Harnack und Karl Barth das Ungenügen der Dialektik und entfaltet einen neuen Ansatz in der Theologie und Schriftauslegung. Heinrich Schlier, der große Exeget, muss das Selbstverständnis der akademischen Theologie ablehnen, weil diese, wie er erkennt, ohne die Kirche hinkt. Leben und Auftrag auch eines Theologen wie Romano Guardini stehen in einer inneren Korrespondenz zur Not seiner Zeit. Und sie lässt ihn fragen, Zitat von Guardini: Woher kommt die eigentümliche Ohnmacht des Christentums in unserer Zeit vor den immer deutlicher als heidnisch sich enthüllenden Gegenmächten? Nicht daher, dass nicht heroisch genug geglaubt oder nicht innig genug gebetet oder nicht großmütig genug gearbeitet und geopfert würde. Das alles wird da sein. Auch nicht, weil die wissenschaftliche Arbeit noch mangelhaft wäre, sondern weil kein auf echter christlicher Erfahrung ruhendes und zu echter Einbegreifung fähiges christliches Bewusstsein da ist, in dem alle Dinge stehen, wie sie sind, gesehen und gemessen. Deshalb, weil dieses Bewusstsein die Wahrheit der Offenbarung als Koordinatensystem in sich aufgenommen hat. Dieses Bewusstsein, dieses christliche Bewusstsein erst, kann den Kampf auf dem eigentlich geschichtlichen Feld aufnehmen. So das Wort von Romano Guardini. Und hier haben wir ein zweites Wort unserer Überlegung. Das eine war der unsichtbare Fahrplan unseres Lebens. Das zweite ist das christliche Bewusstsein im Kontext seiner Zeit. Wie faltet sich dies heute aus? Romano Guardini geht es in der Frage nach diesem christlichen Bewusstsein um jenes eine Ganze, das mehr ist als die Summe der Einzelheiten oder die bloße Vollständigkeiten von Sachverhalten. Die Ganzheit der Welt und die Ganzheit dieses christlichen Bewusstseins ist kein Endergebnis, das wir irgendwie herstellen können, sobald wir die Teile zusammennehmen, sondern es geht um eine christliche, gläubige Weltanschauung, in der die Dinge unseres Daseins in ihre letzte Sinnhaftigkeit und Antwort gelangen. Erst wenn sich ein solches christliches Bewusstsein ausgebildet hat, haben wir einen Standpunkt über und jenseits der Welt, dann erscheint alles qualitativ anders. Zudem darf ein solcher Abstand nicht derart sein, dass er zu Fremdheit gegenüber der Welt führt, sondern er muss einen umfassenden Blick auf die Welt geben. Und so sagt nun Romano Guardini, diesen Blick eines christlichen Bewusstseins, einer christlichen Weltanschauung und auf das Ganze der Welt, das ergibt sich nicht aus unserem Blick auf die Welt, sondern einzig durch die geschichtliche Offenbarung in Christus. Christus ist mehr als die Welt. Er ist anders als die Welt und doch derart in der Welt, dass er das wahre Gesicht der Welt erkennen lässt. In und mit seiner Liebe sieht er die Welt ganz anders, nämlich in ihren tiefsten Dimensionen. Vor allen Dingen sieht er die Wirklichkeit mit seiner Offenheit für das Besondere eines jeden, indem er seiner lebendig einmaligen Gestalt und Situation standhält. Jesu Standpunkt in der Welt ermöglicht die wahre Sicht, die wahre Übersicht einer Weltanschauung. Es handelt sich um einen Standpunkt, der über der Welt ist und doch positiv der Welt zugewandt ist, wie sich in der geschichtlichen Offenbarung in Christus offenkundig erkennen lässt. Somit haben wir schon zwei wichtige Eckpunkte der geistlichen Lehre von Romano Guardini erarbeitet. Es ist die Frage nach der Sinnhaftigkeit unseres Lebens, nach dem inneren Fahrplan und Strukturgesetz. Und das zweite ist, wie wir dieses Leben und diese Welt richtig deuten können, was die wahre Weltanschauung ist. Und Romano Guardini gibt zur Antwort, dass Christus die wahre Weltanschauung ist. Er hat den wahren Blick auf die Welt. In der Begegnung mit Christus geht es also nicht bloß um Frömmigkeit, um geistliche Übungen, sondern letztlich um Weltdeutung, Weltverständnis, Lebensdeutung. Und ein drittes. Christus ist nicht nur der Geber einer Weltanschauung, sondern er ist auch die Norm des Lebens im Glauben. Christus hat allein den wahren Blick einer authentischen Weltanschauung und darin stellt er diese Welt in Frage unter sein Gericht. Jesus nähert sich also dieser Welt nicht nur mit einem lieben Ja, weil Gott so lieb ist und uns alle so liebt, sondern Jesus hat, so noch einmal ein Zitat von Guardini, Jesus hat eine ganz besondere Art des Blickens und des Urteilens. Die gewinnt er aber nicht so, dass er wie der Metaphysiker zu immer entlegenerer Höhe aufstiege, als Weiser das Leben immer reicher erführe und genauer verstünde, als Mystiker in immer größere Tiefe der religiösen Wirklichkeit eindringe, Auf diesen Wegen könnte der Schritt zu Jesu Standort nie getan werden, sondern der so Denkende würde immer in der Welt bleiben. Die den absoluten Abstand vollziehende Bewegung Jesu liegt schon von Anfang an im ersten Akt. Von vornherein steht er außer, über, innerhalb und vor der Welt. Christus bestätigt uns also nicht nur in unserer Welt, sondern er gibt uns auch den wahren Blick von jenseits auf die Welt. In der Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute, Gaudium et Spes, heißt es: Tatsächlich klärt sich nur im Geheimnis des fleischgewordenen Wortes das Geheimnis des Menschen wahrhaft. In der Inkarnation des Gottessohnes erhält die Geschichte der Menschheit ihren unüberbietbaren Höhepunkt. Papst Johannes Paul II. Schreibt 1979 in seiner Enzyklika Redemptor Hominis: In dieser Heilstat Jesu hat die Geschichte des Menschen, so wie sie in der Liebe Gottes geplant ist, ihren Höhepunkt erreicht. Als Mensch ist er Subjekt der Geschichte. Christus ist mit jedem Menschen ohne Ausnahme in irgendeiner Weise verbunden. Jeder Mensch ist berufen auf den Gipfel, der Gott selber ist, um nach Gottes Bild und ihm ähnlich sein Leben zu führen. An diesem Verständnis des Menschen hat jede Frage nach dem Sinn des Lebens und Glaubens anzusetzen. Also, Christus gibt nicht nur die wahre Weltanschauung, sondern er gibt auch das wahre Verständnis meiner selbst, weil er sich unmittelbar nicht nur mit der Menschheit, sondern auch mit mir verbindet. Und ein viertes. Der vierte Baustein der geistlichen Lehre Manu Guardinis ist die notwendige Umkehr. Denn diese Weltanschauung Jesu werde ich nur teilen, wenn ich umkehre, wenn ich eine Kehrtwende in meinem Leben vollziehe, eine Metanoia. Manu Guardini versteht den Glauben von Christus her. Die Erlösung ist ein Ereignis in Christus vom Rang der Schöpfung. Noch einmal Guardini: Glauben heißt es damit wagen, dass Christus die Wahrheit ist, nicht nur ein Lehrender und wäre auch der Größte. Die Wahrheit heiliger Wirklichkeit beginnt mit ihm. Wenn er ausgelöscht werden könnte, dann stünde es nicht so, dass die Wahrheit, die er gelehrt hat, bestehen bliebe. Er ist nicht nur ihr erster Verkünder und bester Vertreter, sondern die Wahrheit wäre nicht mehr da. Die lebendige Wahrheit ist er selbst. Glauben bedeutet, so weiter Romano Guardini, mit dem Denken, mit dem Herzen, mit dem Gefühl für richtig und unrichtig, mit allem, was Menschsein ausmacht, in Christi Schule treten. Denken wir daran, das ganze Schiff fährt falsch. Da hilft es nichts, im Schiff von rechts nach links zu gehen oder für einen Apparat einen anderen einzusetzen. Das Ganze muss anders fahren. Glauben ist also ein Vorgang, eine Unterweisung, eine Umformung, worin die Augen neu geschaffen, die Gedanken anders gerichtet und die Maßstäbe selbst umgemessen werden. Der erste Schritt in dieser Weltanschauung Jesu, die ich teilen möchte, ist also die Umkehr, dass ich also den Standpunkt einnehme, den Jesus einnimmt, und dafür bedarf es einer Metanoia. Diese Metanoia, diese Umkehr ist umso wichtiger, als der Anspruch Jesu eine Zumutung ist, ein Ärgernis im Leben der Welt. Und ich werde an dem neuen Leben Jesu nicht teilhaben, wenn ich nicht auch dieses Ärgernisses anteilig werde. Pater Wilhelm Klein, ehemals Jesuit und Spiritual im Germanicum in Rom, fragte einmal, wer der größte Dogmatiker sei. Und die Antwort musste lauten: der Teufel. So wenigstens das Wort des Augustinus. Luzifer ist nach Gott am meisten mit Vernunft begabt und vermag es auf einzigartige Weise, die Wirklichkeit Gottes zu erfassen, zu studieren und zu erklären. Eines kann aber der Teufel nicht, nämlich all das, was er denkt, mit dem Leben des Glaubens und der Anbetung erfüllen. Er kann nicht beten und anbeten. Das große Ärgernis, das Jesus erregt, ist letztlich, dass wir es mit unserem Verstand nicht erfassen, nicht auflösen können, sondern hier gibt es nur den Weg der Anbetung, des Gebets. Will der Glaube, will die Theologie, so legt Romano Guardini dar, nicht zu einer teuflischen Wissenschaft entarten, braucht sie mehr als den analysierenden und systematisierenden Verstand und mehr als die Arbeit am Begriff. Sie hat den entsprechenden existenziellen Kontext des Glaubens zu suchen, durch Integration von humaner und gläubiger Erfahrung, von Rationalität und Emotionalität, von Theorie und Praxis, von Verstand und Gebet. Und vielleicht gebricht es daran ja gerade in unserer Zeit, dass wir vieles wissen. Und vermutlich werden gläubige Menschen nie so viel über Glauben und das, was man über den Glauben sagt, wissen. Aber entscheidend letztlich ist die Anbetung. Hinter dem, was Romano Guardini schreibt, wie auch in der ihm eigenen Weise des Denkens und Dozierens, mit der sich für ihn seine Vorstellung von einer neuen Universität konkretisiert, steht ein bestimmtes Menschenbild. Dieses hat er geformt, gerade in der Begegnung mit jungen Menschen. Der Begegnung mit ihnen lernte er, dass dem anderen nicht geholfen ist durch fertige Schemata. Jeder Mensch ist ein Einziger. Er braucht Zeit und einen Weg. Hier gibt es keine raschen Ergebnisse, sondern diese jungen Menschen wollen ihre Zeit. Überhaupt ist es viel wichtiger, aus der Bewegung der Stunde heraus alles sich entfalten und entstehen zu lassen. Die Botschaft des Glaubens antwortet auf die Wirklichkeit des Menschen als Einzelnen, in seiner Situation, nach seinen Kräften, nach seinen Maßgeblichkeiten. In der Begegnung mit der Einzigartigkeit des eingeborenen Menschensohnes erfährt der Einzelne, wie er selbst auf einmalige und einzigartige Weise gerade so geliebt und authentisch verstanden wird. Der Menschensohn ist nun aber keine Extremform menschlichen Daseins, sondern eine Einmaligkeit, wie sie nur Gott gelingen kann. Jesus Christus ist Mensch in einer ganz besonderen Rückhaltlosigkeit, wie niemand sonst es sein kann. Das Menschentum so zu verwirklichen, wie er es getan hat, war nur dem möglich, der mehr war als Mensch, weil er Gottes Sohn war. Worin besteht nun diese Einzigartigkeit Christi, in der er meiner eigenen Einzigartigkeit im Leben entgegenkommt? Die Neuheit und Einzigartigkeit, die Jesus Christus und seinem Dasein zukommt, bestimmt Guardinis Verständnis vom geistlichen Leben. Und er schreibt: Es ist viel weniger fromm als die außerchristlichen Religionsformen, da Gott in eine ganz personale Nähe zur Welt getreten ist. Christus bringt nichts Religiöses, denn er ist gekommen, um den Menschen eine Höhe über aller Frömmigkeit und damit endgültigerweise über ihm selbst und über den Dingen zu geben. Christus ist gekommen, so Guardini wörtlich, um den Menschen nicht nur vom Bösen, sondern auch vom menschlich Guten zu befreien. Nicht nur von der Gottlosigkeit, sondern auch von der menschlichen Frömmigkeit zu erlösen. So das Zitat von Guardini. Was meint er mit diesem Wort? Jesus ist keineswegs fromm. Auch gibt es in ihm nichts Angelerntes und religiös Geniales. Vielmehr ist er von Anfang an und an jeder Stelle seines Wesens heil und mächtig seiner selbst. Sogar in dem, was er schicksalhaft in seinem Leben erfahren muss. Jesus macht nicht den Eindruck des Genialen oder der Genialität. Alles scheint ihm wie von selbst zugetan zu sein. In diesem Sinn ist seine Bedeutung in dem zu sehen, was er sagt oder tut, beziehungsweise was ihm geschieht, doch mehr noch in dem, was er ist. Nicht wie und was er über Gott sagt, sondern wie es durch ihn gegenwärtig wird. Das lässt seine wahre Einzigartigkeit erkennen. Oder kürzer gesagt, Jesus ist nicht dort, wo Frömmigkeit ist, sondern wo das ist, worauf sich alle Frömmigkeit letztlich richtet. Alles, was Jesus ist, ruht in dem, was er vom Vater ist. Darüber bleibt Jesus einsam und allein. Nach Johannes vertraut er sich den anderen nicht an, wusste er doch, was im Menschen ist, und hat es nicht nötig, dass einer ihm etwas sage. Johannes 2, 25. Er kennt den Menschen bis in seine Abgründe, ohne selbst darüber in Schwermut und Verzagtheit zu geraten. Auch will er vom Menschen nichts, sondern dient ihm selbstlos, auch wenn es in einer großen Einsamkeit geschieht. Nicht einmal betet er mit den Seinen. Es gibt im Leben Jesu kein Wir, selbst im Beten nicht. Das Subjekt des Vaterunsers sind die Menschen, er aber stellt sich nie in dieses Wir solchen Betens. In den Evangelien gibt es keine Stelle, wo er dieses Gebet mit den Seinen zusammenspricht. Weder beim Abendmahl noch im Ölgarten, noch bei der Taufe, noch auf dem Berge Tabor, noch zur Stunde des Kreuzes. All das, was Jesus ist, ist er einmalig vom Vater her. Diese Eigentümlichkeit der Person Jesu bestimmt nun das geistliche Leben und das christliche Gebet. Die Existenz des Menschen in Freiheit und Würde steht und fällt damit, ob er ein solches Gebet bejaht und vollzieht. Das Gebet ist nach christlichem Verständnis nicht bloß eine geistliche Übung des Menschen. Gebet im Christentum besagt den Nachvollzug des Gebets Jesu und seines einzigartigen Verhältnisses zu seinem Vater. Wenn Jesus von sich sagt, keiner kommt zum Vater, es sei denn durch mich, so Johannes 14, heißt dies für den Vollzug des christlichen Gebets, zu Christus beten bedeutet, sich in dieses Verhältnis hineinzubegeben, es lernen und vollziehen. Zu Christus beten, so Guardini, heißt wesentlicherweise nicht ihn anbeten oder um Hilfe bitten, selbstverständlich auch das, aber das richtet sich einfach auf Gott. Das eigentliche Gebet zu Christus hingegen vollzieht jenes Verhältnis, in das er uns hineingenommen hat. Darin bittet der Betende, Christus möge geben, dass er ihn verstehe. Er schaut den Herrn an, sinnt über sein Leben und seine Worte nach und dringt in seine Wahrheit ein. Und so gewöhnt er sein Herz in diese seine Worte und Handlungen hinein und bittet, dass der Herr ihn in dieses sein Verhältnis zum Vater hineinnehme. Das Entscheidende an dem, was Christus uns geschenkt hat, an seiner Lehre, aber auch das Entscheidende an dem geistlichen Leben ist, dass Jesus uns eine neue Verhaltensweise eröffnet. Er schenkt uns vor allem aber Anteil am göttlichen Leben. Das Leben in Christus entfaltet sich als eine neue Weise der Begegnung mit dem Sein Gottes. Nicht vorübergehend ist Gott in Christus Mensch geworden. Er bleibt auf ewig der Menschensohn. Es gibt eine ewige Bedeutung der Menschheit des Auferstandenen. Denn Christus ist wahrer Gott und wahrer Mensch nicht als Gewesener, sondern als Auferstandener und das heißt als heute Gegenwärtiger. Er ist es, der in uns ist. Er, der innere Christus, ist es, der in uns betet, weil er uns in das seinige Leben, in sein Leben, in seinen Augenblick verwandeln möchte. So wächst Christus in uns und wir wachsen in ihm immer weiter hinein, hindurch, hinauf, bis wir herangereift sind zum Vollalter Jesu Christi. Nichts anderes zeigen uns die Heiligen. Die Heiligen die nichts Großes, Außergewöhnliches getan haben und deshalb heilig wurden, sondern die Heiligen, weil Christus in ihnen gewachsen ist und sie selber in ihrem Leben zur Vollgestalt Christi herangereift sind. Wir wollen einen Augenblick, wenn nun die Musik erklingt, noch einmal dies nachklingen lassen. Unser Leben, der unsichtbare Fahrplan, Christus, der uns zur Umkehr fordert, weil wir das denken und beten sollen, was er gedacht und gebetet hat, damit er in uns wächst, bis wir zur Vollgestalt unseres Lebens gelangen.
In unserer Sendereihe Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol sprechen wir heute mit Pater Professor Dr. Schneider, Jesuit aus Frankfurt am Main, über Romano Guardini als geistlichen Lehrer. Hören Sie nun den zweiten Teil des Vortrags.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, ein zweiter Teil unserer Überlegung wird sich nun damit beschäftigen müssen, wie das, was wir eben grundlegend über die geistliche Lehre Romano Guardinis gesagt haben, konkret im Alltag vollzieht. Romano Guardini spricht hierzu das Wort und den Begriff Existenz. Sie alle kennen es aus ihrem eigenen Leben. Wenn Eheleute sich verheiraten, geben sie sich einen Ring. So bringen sie nach außen, was innerlich ihre Wirklichkeit ist. Oder wenn ich einem gratuliere, gebe ich ihm ein Geschenk. Das ist dann keine Sache mehr, sondern in diesem Geschenk bringe ich nach außen etwas von dem, was ich ihm gegenüber empfinde. So ist es bestimmend für unser Leben, dass wir exzentrisch und existentisch leben, dass wir nämlich immer das, was wir innerlich haben und was innere Wirklichkeit ist, nach außen in ein Zeichen, in ein Symbol bringen. Und so steht der zweite Teil unserer Überlegung gerade unter diesem Vorzeichen einer Existenz der Nachfolge. Es ist nämlich die Frage, wie wir diese innere Wirklichkeit Christi als Leben in uns nach außen bringen. Und genau dies ist ja die Aufgabe auch des geistlichen Lebens mit seinen geistlichen Vollzügen. Endlich sein gehört zur Grunderfahrung menschlichen Lebens. Deshalb wird alles, was wir tun, endlich begrenzt sein. Und wir werden es immer wieder versuchen, über diese Grenzen doch das Eigentliche zum Ausdruck zu bringen. Das ist die Basisaussage allen Lebens im Glauben als Nachfolge. Den Satz des Konzils von Vienne, Anima est forma corporis, aufgreifend, entwirft Romano Guardini in seiner liturgischen Bildung die Grundzüge seines existenzialen Menschenbildes. Das Symbolverständnis schlechthin ist das von Leib und Seele. Der menschliche Leib ist die Analogie der Seele in der sichtbar körperlichen Ordnung. Im Leib setzt sich die Seele ins Körperliche, in ihr eigenes Symbol. Um die Fülle des Seelischen auszusprechen, genügen die Ausdrucksmöglichkeiten des Körpers mit seinen Flächen, Linien und Bewegungen keineswegs. Der Mensch weitet sich aus, indem er die Dinge der Umwelt in den Körperbereich aufnimmt. Wenn ich also ein Kleid anziehe, ein Gerät nehme oder mein Zimmer gestalte, dann veräußere ich mich nach draußen. Ich weite mich dadurch aus, dass ich nach außen bringe, was letztlich mein Herz ist. Zunächst werden die Ausdrucksmöglichkeiten der leiblichen Gestalt, ihre Maße, Verhältnisse und Bewegung durch die Kleidung bereichert. Falten, Farbe, Schmuck und das Verhältnis der Gewandstücke zueinander schaffen neue Formen. Aber das Kleid ist nicht das Einzige, wo wir das Wesentliche zum Ausdruck bringen. Und doch gehört es wesentlich zu uns. Das Kleid ist nicht nur, wie Augustinus sagt, ein Bedecken unserer Nacktheit. Das Kleid ist nicht nur etwas, womit wir uns schmücken, sondern das Kleid ist zugleich auch etwas, was tiefster Ausdruck unserer Wirklichkeit ist. Beispielsweise, Wenn wir bei der Taufe ein neues weißes Gewand anziehen, dann haben wir Christus selbst angezogen. Nichts anderes gilt nun auch für das Leben Jesu. Denn auch im Leben Jesu gibt es dieses Gesetz der Existenz. Der eingeborene Menschensohn ist keine Theorie, sondern die Wahrheit. Und so lebt er in seinem Leben die Wahrheit. Er lebt in seiner Existenz die Essenz, das Wesen seiner selbst, nämlich Gottes Sohn sein. In Johannes 8, 29 heißt, ich tue immer da, was dem Vater gefällt. Das heißt, Jesus ist nicht nur ein Exempel der Wahrheit, sondern er ist die Offenbarung der Wahrheit in Person. Er zeigt das, was der Vater ist. Wer mich sieht, sieht den Vater. Was er also in seinem Leben tut, ist nicht nur ein schönes Wort, nicht nur eine vollkommene Lebensweise, sondern Jesus bringt in seinem Dasein das Wichtigste unseres Glaubens, nämlich die Essenz unseres Glaubens, die Gottmächtigkeit in seinem Leben. Was sich als das Grundgesetz des Lebens Jesu erweist, dass er nämlich in seiner Existenz die Essenz lebt, gilt in einem analogen Sinn für den Christen, der von sich bekennt, nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir, Galater 2,20. Als Geschöpf nach dem Bild Gottes geschaffen und in Christus zu neuem Leben gebildet, kommt es dem Menschen zu, in seiner Existenz die Essenz irdischen Daseins zum Ausdruck zu bringen. Und das nennen wir zunächst und vor allem geistliches Leben. Mit diesem Grundgesetz irdischen Daseins und geistlichen Lebens ist zudem all das umschrieben, was wir in den geistlichen Vollzügen letztlich zum Ausdruck bringen wollen, zur Existenz. Indem der Mensch sich vor Gott gestellt sieht, wie er ist, gelangt alles auf eine andere existenzielle Weise. Das menschliche Dasein, so Guardini, gewinnt einen Ernst, den die Antike nicht gekannt hat, weil sie ihn nicht kennen konnte. Der Ernst unseres Daseins als Christen kommt nicht aus einer eigenmenschlichen Reife, sondern aus dem Anruf, den die Person durch Christus von Gott her erfährt. Sie schlägt die Augen auf und ist nun wach, ob sie will oder nicht. Es stammt aus dem jahrhundertelangen Mitvollzug der Christusexistenz, aus dem Miterleben jener furchtbaren Klarheit, mit welchem er gewusst hat, was im Menschen ist. Dies alles bestimmt die Theologie des Apostels Paulus. Unter dem Anruf Gottes findet der Mensch zu seiner Einmaligkeit. Aber er wird diese insofern wieder aufgeben, da Gott allein einmalig ist. Romano Guardini verweist hierzu auf Paulus, der in Damaskus ein anderer wurde, aber dadurch er selbst. Und zugleich wusste er, nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. In diesem Sinn ist das mystische Leben Christi die Grundlage unseres Lebens. Christwerden bedeutet, in die Existenzialität Christi eintreten, um sich so in sein Gottesverhältnis hineinnehmen zu lassen. Geistliches Leben heißt konkreter Mitvollzug des Gottesverhältnisses Christi. Dieser innere Christus will sich in unserer Existenz, in unserem Menschendasein ausdrücken. Somit können wir sagen, gibt es, so wieder ein Wort von Romano Guardini, eine pneumatische Wechselexistenz. Christus lebt in mir, aber der Mensch wird auch alles tun, um zum Ausdruck zu bringen, dass Christus in ihm lebt. Und verehrte Hörerinnen und Hörer, damit sind wir unmittelbar auch bei dem, wie Romano Guardini die Liturgie versteht. Und so lassen Sie mich zum Schluss noch darauf zu sprechen kommen, nämlich wie dieses Grundgesetz der Existenz als Ausdruck der Essenz das Wesen der Liturgie und das Leben aus der Liturgie bestimmt. Mit den Überlegungen zur Existenz als Grunddimension der menschlichen Wirklichkeit und der geistlichen Realität ist nämlich ein Grundwesenszug der Liturgie angesprochen, wie sie in in der katholischen und orthodoxen Kirche verstanden wird. Denn in der Liturgie vollziehen wir existenziell, was das Wesen, die Essenz des Menschen aus der Sicht Gottes ist. Sie alle kennen das Wort, empfangt, was ihr seid, Leib Christi, und seid, was ihr empfangt. Die Liturgie ist also kein subjektiver Vollzug, dem Gefühl oder Gemüt zugeordnet. Vielmehr ist sie Ausdruck der objektiven Wahrheit des Glaubens. Als solche ruht sie auf der gleichen Autorität, welche die Lehre und Ordnung der Kirche trägt. Deshalb können wir Liturgie auch nicht einfach ändern, sondern Liturgie hat eine dogmatische Bedeutung, weil sie eben das Wesen unseres Glaubens existenziell zum Ausdruck bringt. Guardini wendet sich entschieden gegen alle liturgischen Eigenmächtigkeiten nach subjektivem Gutdünken, denn sie lassen nicht so umfassend als möglich am Leben der Kirche teilnehmen. Jede Erneuerung der Liturgie muss zum Ziel haben, tiefer in die Kirche hineinzuwachsen und in reicherem Maß am Vollzug des Lebens Christi teilzunehmen. Nur dann wird in der Liturgie die Einheit im Glauben und die Einheitlichkeit religiösen Daseins erfahrbar. Würde man die Liturgie einem ihr fremden Zweck unterwerfen, wäre ihr Eigentliches verfehlt. Sie wäre nur eine Zeremonie. Das Tun der Liturgie ist letztlich ein Schauen der Essenz. Denn zeichenhaft offenbart sich in der Liturgie Ewiges in der Zeit. Liturgie will nicht dozieren und erziehen, wohl aber anleiten, Gottes Herrlichkeit zu schauen. Aus diesem Grund lehnt nun Romano Guardini jede vorschnelle, rein subjektive Änderung der Liturgie ab und sagt, es müsse gerade Aufgabe der Liturgie sein, objektiv das Sichtbarwerden des Unsichtbaren darzustellen. Wenn es zu einer Erneuerung der Liturgie kommen soll, dann muss sie grundsätzlich ansetzen, nämlich bei diesem Grundsatz allen irdischen und geistlichen Daseins. Der Grundsatz aller Liturgie und des irdischen Daseins ist aber, dass Liturgie keinen Zweck hat, denn Gott selbst ist ihr Zweck. In der Liturgie sieht der Mensch sich nicht auf sich selbst, sondern auf Gott geworfen. Auf Gott ist der Blick gerichtet. In der Liturgie soll der Mensch nicht sich erziehen, sondern auf Gottes Herrlichkeit schauen. Sie wird ihn mehr erziehen und wandeln als alles, was der Mensch selbst machen würde. Die Grundfrage aller Liturgie und liturgischen Erneuerung lautet also, wie Gott mehr zu loben und anzubeten ist. Deshalb darf der Mensch in der Liturgie nicht sich selber darstellen, sondern er soll die Essenz seines Lebens existenziell zum Ausdruck bringen. Er hat sich in der Liturgie und von der Liturgie bilden zu lassen. Und insofern ist die Liturgie eine objektive Vorgabe, die sein Dasein durchformen will. Immer entschiedener vertritt Romano Guardini das Anliegen, dass der Mensch, um dies zu können und so Liturgie zu feiern, einer liturgischen Bildung bedarf. Es genügt nicht, in der liturgischen Bildung zu sagen, wie die Liturgie entstanden ist. Auch soll man ihm nicht nur erklären, was der Ritus bedeutet. In der Liturgie geht es letztlich nicht um Gedanken, Herleitungen, Geschichten, sondern um Wirklichkeit. Und nicht um eine vergangene Wirklichkeit, sondern um eine gegenwärtige. Alles entscheidet sich also in der liturgischen Bildung, dass der Mensch das, was er da erfährt, als den tiefsten Sinn seines Lebens erkennt. So soll der glaubende Mensch die heiligen sichtbaren Zeichen als Ausdruck der unsichtbaren Gnade auffassen, empfangen und vollziehen. Dies alles wird in der Liturgie durch lebendiges Schauen und Vollziehen der heiligen Zeichen erlangen, aber nicht bloß durch eine Belehrung. Der Mensch lernt in der Liturgie, sich, sein Leben und die Welt auf ihre tiefere Wirklichkeit hin zu befragen und den Anbruch des Gottesreiches jetzt schon in seinem Leben zu erkennen. Dies alles richtet sich auch in der Liturgie auf die Leiblichkeit des Menschen. Das Christentum ist alles andere als eine leibfeindliche Religion. Es gibt keine Liturgie ohne Wort und Gäste, ohne Echo im Subjektiven. So hat der Mensch in der Liturgie alles andere als eine rein geistige Frömmigkeit zu vollziehen, sondern er wird seine Existenz in ihrer Symbolhaftigkeit neu sehen lernen, indem er in der Liturgie erkennt, was die Essenz seines Ausdrucks bringt. So feiern wir Liturgie nicht, um mehr zu tun und mehr zu handeln und mehr zu bewirken, sondern wir erlangen und feiern Liturgie, um das zu sein, was wir sind, ja schließlich, um es noch mehr zu sein. In der Liturgie tritt das Mysterium in die Geschichte ein und das geschichtliche Ereignis der Erlösung senkt sich in das Leben der Gläubigen und der Gemeinde. Und so wollen wir in der Liturgie letztlich den tiefsten Sinn unseres Lebens feiern und anbeten. Verehrte Hörerinnen und Hörer, im Rückblick können wir sagen, dass die geistliche Lehre Romano Guardinis unmittelbar mit dem Leben des Menschen verbunden ist. Geistliches Leben ist Ausdruck dessen, woraus wir leben und was die tiefste Sinnhaftigkeit unseres Lebens ausmacht. Und die Kunst geistlichen Lebens besteht darin, dass der Mensch das, was und woraus er lebt, letztlich zum Ausdruck bringt, in konkreten Vollzügen. Wie Gott die Welt ernst genommen hat, so hat es ebenso der Mensch zu tun, nicht zuletzt gerade in seinem geistlichen Leben. Liturgie ist geformte Leiblichkeit und sie bringt das zum Ausdruck, woraus wir leben, aber gerade in den leiblichen Vollzügen. Die ganze Welt ist aufgerufen, in die Liebesbeziehung von Gott und Mensch einzutreten, sodass Jesus provokant verheißt: Um was immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, es wird euch gegeben. Gerade im Vergleich zu so manchem gegenwärtigen Guru erweist sich Romano Guardini wirklich als ein geistlicher Lehrer von universalem Zuschnitt, der in seiner Weisung die Mitte des christlichen Glaubens, nämlich die Menschwerdung des Gottessohnes, in ihrer Bedeutung für ein Leben aus dem Glauben sichtbar zu machen versteht. So können wir zum Schluss ein kleines Leitwort geben, ein Leitwort des geistlichen Lebens, der geistlichen Lehre und auch des geistlichen Vollzugs, vor allen Dingen aber auch der geistlichen Erfahrung im Leben. Denn Romano Guardini stellt in allem, was er lebt und tut, die eine Frage, die er in folgendes Wort bringt: In all dem, was wir erfahren und leben, wo ist dort Jesus? Das wünsche ich Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, dass Sie nicht müde werden in Ihrem Leben, in all dem, was Sie tun, immer wieder nur diesen einen Maßstab anzulegen. Wo ist dort Jesus in all dem, was ich erfahre und lebe? So wünsche ich Ihnen dann noch einen guten Tag.
Wir bedanken uns herzlich bei Professor Dr. Michael Schneider, Jesuitenpater aus Frankfurt am Main, der heute mit uns über Romano Guardini als geistlichen Lehrer gesprochen hat. Wenn Sie den Text des heutigen Radiovortrags von Pater Professor Dr. Michael Schneider nochmals nachlesen möchten, dann finden Sie ihn auf der Internetseite des Instituts für Dogmen- und Liturgiegeschichte, dessen Leiter Professor Schneider ist. Die Seite ist www.kat.de/zentrum/index2.htm. Natürlich finden Sie diesen Link auch bei uns auf www.horeb.org auf der Internetseite von Radio Horeb oder Sie geben einfach Professor Dr. Michael Schneider und das Institut für Dogmen- und Liturgiegeschichte bei Google oder in einer Online-Suchmaschine ein. Über Romano Guardini hat Professor Schneider auch ein Buch geschrieben, das 2008 erschienen ist. Der Titel ist Romano Guardini, Wegbereiter einer Theopragmatik. Auch über dieses Buch können Sie sich näher im Internet informieren. Wenn Sie die heutige Sendung gerne nachhören möchten als Tondatei, dann finden Sie sie im Podcast und Downloadbereich von Radio Horeb auf www.horeb.org oder Sie bestellen einen kostenlosen CD-Mitschnitt bei unserem CD-Dienst unter 08323 96 75 120. Wenn Sie nicht aus Deutschland anrufen, dann ist die Telefonnummer für Sie 00498323 96 75 120. Ich bedanke mich, dass Sie in der Sendereihe Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria mit dabei waren. Alles Gute, einen gesegneten Tag wünscht Ihnen Monika Bargett.